komme zur Fragestunde. Und da wird vielleicht hier das eine oder andere zu wechseln sein. Die mündlichen Fragen werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Und das geht los mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und Sören Bartol ist auch da. Ich sehe nicht, dass hier noch viel hin und her geht. Insofern geht es los mit der Frage Nummer 1 des Abgeordneten Peterka. Hier geht es um Maßnahmen gegen in betrügerischer Absicht erstellte Webseiten zur Wohngeldantragstellung. Herr Staatssekretär, bitte schön.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter Peterka, ich antworte wie folgt. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat einen entsprechenden Online-Service wiederholt zur Unterlassung aufgefordert. Dieser ist mittlerweile nicht mehr abrufbar. Über die sozialen Netzwerke und auf seiner Homepage hat das BMWSB zur erhöhten Vorsicht bei der Nutzung entsprechender Dienste aufgerufen. Zudem unterstützt das BMWSB die Verbraucherzentrale Bund dabei, geschädigte Antragstellerinnen und Antragsteller zu informieren und zu beraten. Das BMWSB hat die Antragstellerinnen und Antragsteller auch per Mail kontaktiert und auf die erforderliche Antragstellung bei den örtlichen Wohngeldbehörden hingewiesen, die im Gegensatz zu diesem Online-Service immer kostenfrei ist. Daneben hat das BMWSB die zuständigen Strafverfolgungsbehörden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Diese haben Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen keine weiteren Anträge beim BMWSB ein.
Herr Peterka, Sie haben eine Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Es geht ja vor allem um diese Neuerung zum 1. Januar. Da wurde ja hier anscheinend 7.000, 10.000 Bürger quasi per Phishing hereingelegt. 30 Euro standen im Raum als Gebühr. Jetzt ist es ja so, die Regierung kümmert sich ja um viele Dinge online, sagen wir jetzt mal Trusted Flagger oder sonstige Abmahnungen, wenn sie sich kritisiert fühlt, wurde hier dann noch nachgefasst. Wer steckte hinter dieser Phishing-Aktion und wurde das also weiter aufgeklärt, dass das nicht nochmal stattfindet, vielleicht auch bei anderen Behörden? Das scheint sich ja gelohnt zu haben, das Manöver.
Ja, ich habe ja gerade sehr klar gesagt, das ist etwas Illegales, weil Antragstellen eines Wohngeldes, ein Wohngeldantrag stellen, ist immer kostenfrei. Man muss es allerdings bei der örtlichen Behörde stellen. Wir können gar keine Anträge entgegennehmen. Insofern kann man schon sagen, das ist sehr betrügerisch, was dort passiert. Und deswegen haben wir es ja auch den Strafverfolgungsbehörden gemeldet und diese Behörden ermitteln jetzt. Und mehr kann ich natürlich aufgrund auch dieser laufenden Ermittlung dazu jetzt nicht sagen.
Haben Sie eine zweite Nachfrage? Das wäre möglich, bitte.
Also nochmal, Sie haben also keine Zahl über diese 7.000 hinaus. Ich habe nämlich gehört, es lief dann doch ein bisschen länger, als man gedacht hat. Und auf der Homepage habe ich jetzt heute Mittag keinen Hinweis gefunden, der zumindest unter dem Thema irgendwie abrufbar wäre, sondern auf der Verbraucher-Homepage mit dem netten Tipp, wenn Sie betroffen sind, dann lassen Sie sich rechtlich beraten. Hätte man da nicht noch ein bisschen mehr machen können?
Also ich hatte ja gerade ausgeführt, wir haben die Antragstellerinnen und Antragsteller informiert, dass das bei uns nicht funktioniert, dass sie erstens das kostenlos tun können bei ihrer örtlichen Wohngeldstelle und zweitens wir aber jetzt auch nicht einfach diesen Antrag weiterleiten können. Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil die Menschen erwarten ja auch staatliche Hilfe, sonst würden sie ja keinen Antrag stellen wollen. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dort zu informieren. Wir haben das, wie gesagt, in diversen Medien auch getan. Es gab auch diverse Presseberichte, glaube ich, auch dazu. Also wir haben das getan, was wir können.
Danke sehr. Andere Nachfragen zu dem Punkt sehe ich nicht. Dann sind wir bei Frage 2 des Abgeordneten Schattner zur wirtschaftlichen. Dann sind wir bei Frage 3 des Abgeordneten Kiesling. Da geht es um die Einschätzung der Verfügbarkeit von Bundesmitteln für die kommunale Wärmeplanung pro Jahr bis 2028. Bitte
sehr. Lieber Kollege Kiesling, ich beantworte die Frage wie folgt. Nach Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes am 1. Januar 2024 erarbeiten die Länder derzeit landesrechtliche Regelungen zur Umsetzung des Gesetzes. Die durch den Vollzug des Gesetzes entstehenden Kosten sind nach dem Grundsatz der Konnexität von den Ländern zu tragen. Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Verwaltung für die erstmalige Erstellung von Wärmeplänen beträgt bis 2028 ungefähr 535 Millionen Euro. Um die erstmalige Erstellung von Wärmeplänen zu unterstützen, verzichtet der Bund zugunsten der Länder bis 2028 auf Umsatzsteueranteile in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro. Der Bund hat die Länder gebeten, ab Frühjahr 2025 jährlich über die Verwendung der Mittel zu berichten. Zudem unterstützt der Bund auch bei der praktischen Umsetzung mit einem Beratungsangebot und mit einem sehr umfangreichen Leitfaden.
Sie haben eine Nachfrage, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Staatssekretär, eine Frage. Haben Sie seit Inkrafttreten des Gesetzes noch einmal mit den Ländern eruiert, welche Kosten tatsächlich anfallen werden?
Also wir haben ja das Ganze miteinander verhandelt. Wir haben, habe ich ja gerade vorgetragen, was kostet die erstmalige Erstellung. Ich sage Ihnen aber auch sehr deutlich, die Frage von staatlichem Klimaschutz ist nicht nur die Sache des Bundes, es ist die Sache aller staatlichen Ebenen. Wir leisten einen Beitrag für die erste Erstellung der Wärmepläne, aber natürlich sind danach auch die Länder gefordert, ihren Beitrag zu leisten.
Zweite Nachfrage, bitte
sehr. Ja, vielen Dank. Das heißt, nein, Sie haben kein Gespräch geführt mit den Ländern zur Abstimmung, wie also die Kosten sind. Und die Frage, die ich habe, ist, wer trägt dann die Kosten, die zusätzlich anfallen?
Herr Kiesling, Sie wissen ja auch, wie Gespräche mit Ländern, ist jetzt auch erstmal egal, wie sie von wem regiert werden. Am Ende gibt es immer sehr intensive Gespräche über Dinge, die irgendeine staatliche eben etwas kosten. Das ist ja auch gut so. Wir haben sehr intensiv über die Frage diskutiert, wie wir die kommunale Wärmeplanung voranbringen können. Und dann haben wir gesagt, und weil wir zwar wissen, dass eigentlich die Länder es über ihre ländergesetzlichen Regelungen am Ende machen, wir trotzdem als Bund bereit sind, weil es eben eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, 500 Millionen für die erste Stellung zu geben. Und der Rest liegt jetzt bei den Ländern und natürlich bei den Kommunen.
Vielen Dank. Dann sind die beiden Fragen verbraucht. Und Herr Luschak, Sie wollen jetzt gar nicht zu Ihrer Frage, sondern dazu eine Nachfrage. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär. Ich finde, Sie machen es sich jetzt ein bisschen zu einfach, wenn Sie sagen, naja, das ist ja alles irgendwie gesamtstaatlich und natürlich müssen die Länder ihren Beitrag zahlen. Das ist ja richtig. Aber die Grundlagen, auf welcher rechtlichen Basis eine solche kommunale Wärmeplanung erstellt wird, das hat ja nun der Bund, das hat die Ampel gemacht. Und insofern würde ich Sie schon noch mal um ein bisschen detailliertere Auskunft bitten, wo Sie jetzt gerade stehen in den Gesprächen mit den Ländern. Die Länder sagen uns, und das wird Ihnen nicht verborgen gewesen sein, dass diese 500 Millionen Euro, die Sie jetzt gerade gesagt haben, bei weitem nicht ausreichen für die Planung. Wir sind noch lange nicht bei der Umsetzung. Da sind wir bei ganz anderen Summen, aber auch diese 500 Millionen reichen für die Planung nicht aus. Und uns sagen die Kommunen, sie werden im Stich gelassen vom Bund. Und da hätte ich schon gerne eine Einschätzung von Ihnen, was Sie zu dieser Aussage sagen, der Kommunen.
Ja, ich finde, wenn man 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt, dann lässt man niemanden im Stich, sondern der Bund nimmt seine Verantwortung wahr. Und wir haben ja auch die Berichtsbitten und wir haben ja auch die Diskussion mit den Ländern im nächsten Jahr. Wie ist denn jetzt sozusagen die kommunale Wärmeplanung gelaufen? Was ist real passiert? Welche Pläne gibt es? Und natürlich werden wir dann sicherlich alle staatlichen Ebenen gemeinsam im Zweifel auch noch mal darüber reden, ist es auskömmlich. Aber Sie dürfen jetzt auch die Planung bitte nicht vermischen mit der Frage der Kosten der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung. Auch dort, sage ich Ihnen ganz klar, sind wieder alle staatlichen Ebenen gefragt.
Vielen Dank. Dann sind wir jetzt bei der Frage 4. Das ist die Frage des Kollegen Luczak zu dem Thema Reaktion auf die Kritik der Bauwirtschaft an der geplanten Umsetzung des sogenannten Gebäudetyps E.
Ja, lieber Kollege Luczak, ich antworte wie folgt. Wir verstehen die Frage als Kritik an der im Referentenentwurf zunächst vorgeschlagene Regelung einer gesetzlichen Vermutung in § 650a Bürgerliches Gesetzbuch für bzw. gegen bestimmte technische Regeln als anerkannte Regeln der Technik. Der Gesetzentwurf, den die Bundesregierung am 6. November 2024 beschlossen hat, enthält diese Vermutungsregelung nicht mehr. Stattdessen stellt der Entwurf nun klar, dass technische Normen und Regeln, die lediglich Komfort- und Ausstattungsmerkmale betreffen, nur dann von der vertraglichen Leistungspflicht umfasst sein sollen, wenn dies ausdrücklich mit der Bauherrin vereinbart wird. Nur dann wären sie von Planern und Bauunternehmern zu berücksichtigen.
Haben Sie eine Nachfrage? Etwa, bitte.
Sehr gern, vielen Dank, Frau Präsidentin. In der Tat, die Kritik ist mannigfaltig an dem Entwurf, Referentenentwurf, wie aber auch Kabinettsentwurf. Die Kritik geht ja vor allen Dingen dahin, dass man das, was eigentlich notwendig gewesen wäre, nämlich die baurechtlichen Anforderungen und die zivilrechtlichen Anforderungen, wann ist dann ein Werk mängelfrei, dass das im Gesetzentwurf, was die eigentliche Problematik ist, gar nicht angegangen wird. Sondern Sie wissen das selber, die Rechtsprechung hat gesagt, wenn man die anerkannten Regeln der Technik nicht einhält, dann ist das Werk nicht mangelfrei, jedenfalls im Zweifelsfall. Und deswegen wäre es doch eigentlich richtig und so auch die Forderung von ganz vielen Verbänden und diejenigen, die sich damit auskennen, dass man das klarstellt im bürgerlichen Gesetzbuch, dass man sagt, auch wenn man die anerkannten Regeln der Technik nicht einhält, kann ein Werk mangelfrei sein. Und deswegen meine Frage, wieso greifen Sie diese Kritik, die sehr nachvollziehbar und richtig ist, nicht auf?
Lieber Kollege, ich lade Sie herzlich dazu ein. Das Kabinett hat diesen Entwurf beschlossen. Jetzt ist der Deutsche Bundestag dran. Wir haben hier relativ entspannte neue Mehrheiten. Wir können das miteinander bereden. Setzen Sie es auf die Tagesordnung. Lassen Sie es uns im Bauausschuss diskutieren. Und lassen Sie uns gemeinsam für diesen hervorragenden Gebäudetyp Mehrheiten finden.
Sie haben keine weitere Nachfrage. Dann bin ich bei der fünften Frage. Die ist aber wiederum vom Kollegen Lukczak. Das heißt, Sie müssten wieder aufstehen. Frage Nummer 5. Da geht es um die Einordnung des Paragraphen 246e der Baugesetzbuchnovelle als sogenannte Bauturbo-Norm. Bitte schön, Herr Staatssekretär.
Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank, lieber Kollege. Mit dem von der Bundesregierung mit dem Gesetz zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung vorgelegten Entwurf für einen neuen Paragraph 246e Baugesetzbuch werden die städtebaulichen Möglichkeiten für die Errichtung von Wohnraum deutlich vereinfacht und beschleunigt. Davon profitieren Wohnungssuchende. Etliche Sachverständige haben diesen Vorschlag in der Anhörung des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen am 11. November 2024 begrüßt. Und auch dieser Gesetzentwurf befindet sich ja jetzt in der parlamentarischen Beratung.
Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich hatte gefragt, mit Blick auf die Lesung, die wir hier gehabt haben, die erste Lesung, wo die Kollegin von den Grünen gesagt hat, dieser 246e, das ist kein Bauturbo, das ist ein Spekulationsturbo. So, Sie haben gerade von entspannten neuen Mehrheiten gesprochen, die wir jetzt haben. Die bestehen ja darin, dass sozusagen die FDP, die für diesen 246e war, nicht mehr dabei ist. Die ist rausgeschmissen worden. Die Grünen, die aber gegen diesen 246e sind, die sind noch dabei. Und deswegen möchte ich jetzt von Ihnen ganz gerne wissen, stehen Sie denn jetzt zum Bauturbo oder teilen Sie etwa die Einschätzung der Grünen, dass es sich dabei um einen Spekulationsturbo handeln würde?
Nein, diese Einschätzung teile ich nicht. Sie wissen, dass die Koalition in intensiven Beratungen war, auch zum Paragraph 246e. Ich glaube, dass allen Beteiligten auch in der Restkoalition klar ist, dass es jetzt hier neue Gegebenheiten gibt. Ich finde, dass die Novelle des Baugesetzbuches eine so wichtige Novelle ist, dass auch sie wert wäre, hier in Ruhe zu versuchen, Mehrheiten im Deutschen Bundestag dafür zu finden.
Haben Sie eine zweite Nachfrage?
Ja, sehr gern. Ich bin ganz bei Ihnen, dass der 246e ein Teilbereich dieser Baugesetzbuchnovelle ist, der wirklich was bringen würde. Und deswegen ja genau meine Frage. Wie geht es denn jetzt mit den von Ihnen beschriebenen neuen Mehrheiten weiter? Diese haben sich ja nun verändert. Und deswegen nochmal, deswegen frage ich Sie jetzt als Bundesregierung, aber auch als derjenige, der sozusagen dieses Verfahren ja jetzt betreut innerhalb der Rumpfampel. Geht der 246e jetzt weiter oder setzen sich die Grünen durch mit dieser Diktion, die, wie ich finde, absolut falsch ist, dass sie sich dabei in einem Spekulationsturbo halten? Geht das jetzt also weiter? Können wir mit dem 246e in Ihrer Mehrheit rechnen? Was andere machen, das ist eine andere Frage. Aber in Ihrer Mehrheit jetzt rechnen, dass diese Norm jetzt noch weiter vorangetrieben wird oder streichen Sie die?
Ich schreibe mir das in mein parlamentarisches Staatssekretärsheftchen, dass Sie der Meinung sind, dass ein parlamentarischer Staatssekretär hier die Verhandlungen steuert im Deutschen Bundestag von Gesetzen, die von der Regierung beschlossen sind. Sie wissen im echten Leben ganz genau, es gibt hier selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die das miteinander verhandeln. Und die Regierung und ein parlamentarischer Staatssekretär berät gerne, liefert gerne zusätzliche Argumente, aber mischt sich nicht in Verhandlungsprozesse ein, die hier bei Ihnen laufen.
Herr Daltrup, bitte.
Ich mache das so. Ihr könnt das anders machen.
Ja, Herr Staatssekretär, ich habe eine daran anschließende Frage, weil der 246e ist ja gerade in der Anhörung, die wir gerade durchgeführt haben, außerordentlich begrüßt worden, auch mit übrigens zusätzlichen sozialen Flankierungen. Das Baugesetzbuch insgesamt allerdings auch. Da gibt es ja auch Angelegenheiten und Regelungen, die wir sogar in der Großen Koalition beschlossen haben, wie beispielsweise das Baulandmobilisierungsgesetz. Würde es denn aus Sicht der Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt ratsam sein, wenn die neuen Mehrheiten tatsächlich auch versuchen würden, also auch sozusagen die Opposition wie die CDU/CSU die Gelegenheit nutzen würde, um jetzt zügig tatsächlich etwas zu verabschieden, damit wir das Baugeschehen in der Bundesrepublik Deutschland beschleunigen könnten?
Ja, vielen Dank. Aber der Staatssekretär hat natürlich auch eine Meinung, weil sonst hätten wir im Kabinett ja auch als Bauministerium das nicht verabschiedet. Natürlich sind dort Regelungen enthalten, die wir schon in der Großen Koalition beschlossen haben, die auslaufen. Und ich glaube, wenn man sich diese Regelungen anschaut, wenn man sich die Situation in den Ballungsräumen, auf dem Wohnungsmarkt anschaut, dann ist das wichtig, dass wir diese Novelle noch umsetzen. Ich glaube auch, dass es Baupolitikerinnen und Baupolitiker immer ausgezeichnet hat, dass sie solche Reformen auch immer breit miteinander besprochen haben. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben wir sogar an solchen Stellen einstimmige Beschlüsse zu solchen großen Novellen hinbekommen. Und deswegen kann ich Sie nur auffordern, schauen Sie sich diesen Entwurf noch mal in Ruhe an und suchen Sie alle gemeinsam das Gespräch.
Herr Giesling.
Sehr geehrter Staatssekretär, wir haben uns einmal den Paragraphen 246e. In der Baugesetzbuchnovelle ist auch die Privilegierung der Windkraft. Ist die nach wie vor vorgesehen, dass Sie da die Planungsrechte der Kommunen aushebeln wollen damit? Wie steht es dazu?
Also wie gesagt, Sie fragen mich jetzt immer zu den Prozessen, die jetzt im Parlament ablaufen. Aber natürlich wissen wir doch alle, dass wir, wenn wir die Energiewende zum Erfolg führen müssen, wir Privilegierung auch brauchen. Da haben wir auch lange fachlich darüber diskutiert. Sie wissen auch, man muss immer sehr vorsichtig sein, was man alles privilegiert. Aber dass wir gerade an so einer Stelle die Dinge, die notwendig sind, um eine Energiewende zum Erfolg zu führen, auch privilegieren und das gemeinsam vernünftig diskutieren, wie wir das am besten tun, das steht doch an dieser Stelle außer Frage. Aber wie gesagt, nehmen Sie die Diskussion auf.
Danke sehr. Dann sind wir bei Frage 6 des Abgeordneten Rover. Hier geht es um die Kabinettsbefassung mit den geplanten baukulturellen Leitlinien des Bundes.
Lieber Kollege Rover, ich beantworte die Frage wie folgt. Die Bundesregierung hat heute die baukulturellen Leitlinien des Bundes unter dem Titel Gemeinsame Räume für gutes Zusammenleben gestalten beschlossen. Ein interdisziplinärer Beirat hat die Erarbeitung mit seiner fachlichen Expertise unterstützt. Daran beteiligt war unter anderem natürlich die Bundesstiftung Baukultur, vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden Herrn Nagel.
Haben Sie eine Nachfrage? Bitte sehr.
Sehr gern. Ich freue mich natürlich, dass die Einreichung der Frage offensichtlich die Beschlussfassung im Kabinett beschleunigt hat. Trotzdem, mittlerweile liegen uns ja die Dinge auch vor. Und ich habe ein bisschen drinne gelesen, Herr Staatssekretär. Und da lese ich, dass es mehr Bedarfe geben wird und dass das alles im Einzelplan auszugleichen ist. Das wundert mich etwas vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung, gerade das Bundesbauministerium, gesagt hat, Bauen muss wieder günstiger und leichter und einfacher werden. Hier wird deutlich von Mehrbedarfen gesprochen. Und das Zweite ist natürlich, dass Sie auch anregen wollen, dass die Länder und Kommunen ähnliche Handlungsempfehlungen machen. Deswegen die konkrete Nachfrage, ist das auch schon mal bei der Bauministerkonferenz angesprochen worden? Wenn ja, wann? Und wenn nein, warum nicht?
Lieber Kollege, natürlich, Ihre Frage hat das heute zur Beschlussfassung gebracht. Das haben Sie wahrscheinlich auch ein bisschen ironisch gemeint. Wir haben das natürlich schon länger geplant, dass wir das heute beschließen. Die Frage der Baukultur, die wird natürlich in verschiedensten Runden immer wieder besprochen. Ob Sie bei den letzten Bauministerkonferenzen oder wann genau diese Leitlinien jetzt eine Rolle gespielt haben, das müsste ich Ihnen noch mal nachliefern. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber Sie müssen zumindest sehen, die öffentliche Hand ist ein großer Akteur im Bereich des Bauens. Und das, was wir bauen, schauen Sie sich hier um, hat auch immer hohe Auswirkungen im Bereich der Baukultur oder in der Frage von neuen Technologien oder in der Frage von auch vielleicht mal neuen Baustoffen. Deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir als Bund das auch ernst nehmen und uns genau diese Leitlinien auch geben, die dann ja einfließen in verschiedenste andere Prozesse und dort sozusagen in die Praxis auch umgesetzt werden.
Haben Sie eine weitere Nachfrage?
Ja, ich würde gerne mal nachfragen und Ihnen die Gelegenheit geben, auch vielleicht zu den Bausenkungen, also Kostensenkungen etwas zu sagen, weil da habe ich nicht so furchtbar viel im Entwurf gefunden, auch weil es ja um Denkmäler geht. Da geht es immer auch um die Frage der Dekarbonisierung der Gebäudewirtschaft. Und dann habe ich in diesem Gesetz, in diesem Leitlinien auch gefunden, dass es bundesrechtliche Rahmenbedingungen anzupassen sind und notwendige Veränderungen europäischer Regularien stattfinden soll. Was verbirgt sich denn dahinter? Ist das jetzt doch dann die Abbausituation, also wo wir Standards senken? Oder ist das der Aufwuchs von Standards? Das wäre dann aber ein Widerspruch zu dem, was das Bundesbauministerium in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gesagt hat.
Ich glaube, es geht doch, Herr Kollege, darum, dass wir am Ende immer ein vernünftiges Spannungsverhältnis wahren, auch, und das ist nun mal so, zwischen den Kosten auf der einen Seite, aber auch zwischen dem, was unsere Städte, unsere Gemeinden auch lebenswert macht. Und das haben wir ja zum Beispiel auch bei anderen Themen wie beim seriellen, modularen, systemischen Bauen immer sehr intensiv diskutiert und auch immer natürlich argumentiert, ein gutes serielles Bauen muss nicht schlecht für Baukultur sein. Man muss es miteinander verbinden. Und das sind die Themen, die sich dort auch wiederfinden. Und natürlich haben Sie auch Themen, wenn Sie an gewisse Bauten auch denken, die natürlich, wenn man die Baukultur oder auch den Denkmalschutz bewahren will, natürlich oft etwas aufwendigere Maßnahmen brauchen als andere Projekte. Und deswegen, glaube ich, ist es ja auch so wichtig, dass wir gerade in unseren wunderschönen Städten jetzt eine vernünftige kommunale Wärmeplanung, um zu gucken, wie man das alles vernünftig mal wirklich aufs Quartier betrachtet und nicht immer nur auf das einzelne Gebäude hinbekommt. Und das Thema Baukostensenkung spielt für uns natürlich eine herausgehobene Rolle.
Danke sehr. Dann sind wir bei Frage 7 des Abgeordneten Brandner. Hier geht es um wichtige Vorhaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode.
Ja, Herr Abgeordneter Brandner, der Entwurf für die Baugesetzbuchnovelle und der Gesetzentwurf für das Gebäudetyp E-Gesetz befinden sich, wie gesagt, im parlamentarischen Verfahren. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird zudem Anfang 2025 die Leerstandsstrategie und die deutschlandweit regionalisierte Wohnungsmarktanalyse vorstellen. Zudem, auch das haben wir gerade diskutiert, hat das Kabinett ja heute die baukulturellen Leitlinien beschlossen.
Herr Brandner, Ihre Nachfrage?
Ja, danke sehr. Das waren jetzt also die fünf wichtigsten Vorhaben, die Sie noch umsetzen wollen. Ein Vorhaben von Anfang an, was Sie ja auch ziemlich medial gepusht haben, war ja das Versprechen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 2022 waren es dann genauso wie 2023 kaum 300.000 neue Wohnungen, die Sie da errichten haben lassen. Der Bedarf in Deutschland liegt bei 370.000 Wohnungen ungefähr. Jetzt haben wir extra Ministerium, haben Sie extra einrichten lassen für Bauen und Wohnen. Und trotzdem hat es nicht hingehauen, also weder den Bedarf abzudecken, 372.000, und nicht mal Ihre Zusagen zu erfüllen mit den 400.000. Woran hat es jetzt gelegen, dass diese 400.000 neuen Wohnungen, die ja Frau Geiwitz bis ja sehr lange eigentlich vertreten hat, dass das erreicht wird, dass es nicht erreicht wurde? War es vielleicht von Anfang an nur Flunkerei oder gibt es konkrete Gründe? Und welche Gründe spielen für die Wohnungsnot in Deutschland die Millionen Migranten?
Herr Abgeordneter Brandner, Sie haben ja selber gerade gesagt, es gibt errechnete Bedarfe in diesem Land. Die liegen ungefähr bei den von Ihnen genannten 400.000 Wohnungen. Und ich glaube, es ist richtig, dass eine Bundesregierung und nicht nur diese, sondern auch die nächste Bundesregierung sich vornehmen muss, diese Bedarfe zu decken. Dass wir in der Zeit dieser Koalition, dieser Regierung ein paar sehr harte Einschnitte hatten, was Baukonjunktur angeht, was die Frage von Inflation, Zinsentwicklung angeht, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, das ist Ihnen vielleicht entgangen. Jedenfalls höre ich das öfter so bei Ihren Wortmeldungen, dass Sie das ein bisschen ausblenden. Aber das ist nun mal der Fakt. Und natürlich, wenn wir durch diesen Angriffskrieg Millionen Flüchtlinge auch haben, die nach Deutschland kommen, denen wir Gott sei Dank Schutz gewähren, natürlich sollen die auch menschenwürdig untergebracht werden. Und natürlich macht auch das was mit dem Wohnungsmarkt. Und deswegen müssen wir unsere Anstrengungen verstärken. Das müssen wir aber eh, weil wir die Bedarfe haben. Deswegen haben wir den sozialen Wohnungsbau in diesem Land auf Rekordhöhe gehievt. Und das zeigt Wirkung. Langsam aber sicher kriegen wir den Turnaround hin. Und wir werden irgendwann wieder mehr Sozialwohnungen in diesem Land bauen, als aus der Bindung rausfallen.
Sie haben eine zweite Nachfrage, Herr Brandner.
Ja, oder Frau Geiwitz hat ja auch nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine an den 400.000 festgehalten. Und Sie wollen uns jetzt klar machen, Putin ist schuld daran, dass Sie nicht in der Lage waren, die von Ihnen im Koalitionsvertrag, glaube ich sogar, festgelegten 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das ist Putins Schuld. Und wenn wir den Ukraine-Krieg nicht hätten, dann gäbe es gar keine Wohnungsnot aufgrund von Millionen Zuwanderern nach Deutschland. Das finde ich schon bemerkenswert. Ich meine, Frau Geiwitz räumt ja auch ihr Versagen dadurch ein, vielleicht können Sie das bestätigen oder dementieren, dass Sie gesagt hat, die Bürger sollten darauf verzichten, eine Wohnung in einer Großstadt zu nehmen und anstattdessen aufs Land ziehen. Ist das ein Ansatz, um die Wohnungsnot in den Städten zu bekämpfen?
Herr Kollege Brandner, einfach Sätze zu zitieren aus Interviews, die wesentlich umfangreicher sind, sind doch komplett falsch. Und das ist doch hier ein Fake News an der Stelle. Es geht doch an dieser Stelle darum.
Juli 24.
Nein, Herr Brandner, Sie müssen das ganze Interview dann hier vortragen. Dazu fehlt Ihnen leider die Zeit. Am Ende ist es doch richtig, dass wir in Deutschland immer darauf achten, dass wir unsere ländlichen Räume genauso betrachten, wie wir die urbanen Räume betrachten, dass wir alles dafür tun, dass wir auch die Gegenden, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel mit Abwanderung zu kämpfen haben, hohe Leerstandsquoten haben, dass wir uns um diese Gegenden kümmern, weil wir natürlich nicht nur durch Neubau in urbanen Räumen jetzt insgesamt das Problem lösen, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen mehr neue Wohnungen in Ballungsräumen, in urbanen Zentren, aber wir müssen auch ländliche Räume attraktiv halten, Daseinsvorsorge sicherstellen. Wissen Sie, wenn das letzte Schwimmbad nicht mehr da ist, eine Grundschule nicht mehr da ist, dann macht das etwas mit einer Region. Das hat auch was mit dem Thema Mobilität, mit Arbeitsplätzen zu tun. Das spielt alles zusammen und Sie werden das alles in der Leerstandsstrategie wiederfinden.
Herr Daldrup, bitteschön.
Herr Sekretär, ich bin ja gewohnt, in welcher Art und Weise die AfD dieses Thema sozusagen problematisieren will. Deswegen möchte ich gerne wissen, ist es eigentlich auch ein Eindruck, den das Ministerium bestätigen kann, dass sich sozusagen die Lage am Wohnungsmarkt, was die Bautätigkeit etwas entspannt und wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nur in den letzten Jahren ungefähr 300.000 Wohnungen fertiggestellt haben, sondern zum gegenwärtigen Zeitpunkt über 390.000 Wohnungen im Bau sind in Deutschland und wir den Bauüberhang, also die Zahl der genehmigten Bauvorhaben, die auch ein Grundstück haben, zum ersten Mal seit vielen Jahren von 850.000 auf 800.000 gesenkt haben, aber immer noch einen Bauüberhang von 800.000 haben. Also sind diese Zahlen in etwa jedenfalls auch die Einschätzung, die das Ministerium hat?
Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam auch zur Kenntnis genommen haben, dass wir durch schwierige Rahmenbedingungen auch in der Bauwirtschaft schwierige Rahmenbedingungen erlebt haben. Und wir haben mit vielen unserer Programme auch dagegen gewirkt. Wir haben sozusagen unterstützt, wir haben Förderprogramme neu konzipiert, auf den Weg gebracht. Wir haben, die soziale Wohnraumförderung deutlich erhöht. Wir hatten 2,5 Milliarden. Wir wollen im Haushalt 25 auf die 3,5 Milliarden gehen von uns. Es wird gehebelt durch die Länder. Das heißt, all das stützt die Baukonjunktur enorm. Und ja, genau diese Zahlen, die sehen wir ja auch. Wir haben trotz der schwierigen Rahmenbedingungen immer noch mehr Wohnungen gebaut als im letzten Amtsjahr des letzten Bundesbauministers in diesem Lande. Das kann mich trotzdem nicht zufriedenstellen, damit das ganz klar ist, weil wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in diesem Land. Aber die Richtung und die Sachen, die wir gemacht haben, werden dafür sorgen, dass wir das auch hinbekommen.
Herr Giesling.
Eine Nachfrage zum Herrn Daldrup. Kann das sein, dass der Bauüberhang zurückgegangen ist, weil weniger Baugenehmigungen erfolgt sind, dass weniger eingereicht worden ist? Und eine Bemerkung vielleicht noch am Rande. Was fertiggestellt wurde, ist, wir wissen, beim Bau ist langwieriger, dass das läuft und dass die Fertigstellungen durchaus noch aus der Vorgängerregierung zurückzuführen sind.
Ja, Kollege Giesling. Bauen ist immer etwas Langwieriges und das machst du nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir am Ende Kontinuität haben und dass wir nicht rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln gehen. Und jetzt kann ich mich noch gut daran erinnern, was für ein Chaos in der Förderlandschaft die zuständigen Minister von Ihnen am Ende der letzten Regierung hinterlassen haben, zu was das geführt hat, zu einem Förderstopp mit enormen Marktverwerfungen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass diese Ampelkoalition dieses neu geordnet hat, für Klarheit gesorgt hat und am Ende wir jetzt auch ein System vorfinden, was, finde ich, gut gegliedert ist. Und ich würde mich freuen, wenn auch die nächste Regierung nach der Wahl dann auch in vernünftigem Maße das fortführt.
Herr Lutschak, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, Sie lassen mich jetzt ein wenig verwirrt hier zurück, weil Sie gerade von einem Förderchaos gesprochen hätten, die letzte Bundesregierung, der, das will ich mal beiseite lassen, dass Sie da auch da dazugehört haben und der Finanzminister sozusagen der Entscheidende war, der da Mittel gestrichen hat. Aber die Branche, die Unternehmen, die eigentlich bauen sollen unter Land, die klagen doch darüber, dass es in dieser Legislaturperiode unter der Regierung der Ampel ein Förderchaos gegeben hat. Und deswegen würde ich Sie dann schon mal bitten wollen und frage Sie, ob Sie das bereit sind, dazu Kenntnis zu nehmen, dass es der Bundeswirtschaftsminister Herr Habeck war, der das erfolgreiche KfW-55-Programm über Nacht gestoppt hat. Viele Familien insbesondere, die damit gebaut haben, vor dem Ruin hat stehen lassen, weil ihnen unter den Boden der Füßen für ihre Finanzierung weggefallen ist, dass dieses Programm dann 10 Tage später wieder gesagt wurde, ja, das machen wir doch, war irgendwie ein Fehler. Dann hat man es 2 Monate später wieder an den Start gebracht. Das ganze Programm war 2 Stunden 58 am Laufen. Dann waren die Mittel wieder weg. Sind Sie bereit zuzugeben, dass Sie dieses Förderchaos verursacht haben und nicht eine Vorgängerregierung?
Lieber Kollege, nein, das bin ich nicht, weil Sie durch mangelhafte Vorsorge dazu beigetragen haben, dass die neue Regierung nach den Koalitionsverhandlungen, und ich kann mich noch erinnern, diese Meldung mit dem, dass dann auch ein Förderstopp, also ein Antragstopp angekündigt wurde, auch noch vorher, was natürlich in so einem riesigen Run auf die Programme geführt hat, das ist von Ihrer Regierung noch gekommen. Wir mussten damit umgehen. Wir haben aber auch gesehen, dass die Art und Weise, wie diese Programme konzipiert sind, nicht funktioniert und kein Haushaltsgesetzgeber der Welt uns jemals die Mittel zur Verfügung stellen kann. Und deswegen haben wir diese Programme ja komplett umstrukturiert. Das haben wir dann getan. Und ich glaube, jetzt haben wir eine gute Förderlandschaft.
Vielen Dank. Ich komme zu Frage Nummer 8 des Abgeordneten Brandner. Hier geht es um den aktuellen Stand der Wohneigentumsquote in Deutschland.
Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Brandner, ich antworte wie folgt. Die Eigentumsquote lag laut Mikrozensus im Jahr 2022 bei 41,8%. Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode bereits diverse Förderungen angestoßen, um die Wohneigentumsbildung zu steigern. Seit 1. Juni 2023 können Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen die Wohneigentumsförderung für Familien für die Förderung eines klimafreundlichen Neubaus oder klimafreundlichen Neubaus mit Köln-G-Siegel beantragen. Seit dem 3. September 2024 fördert die Bundesregierung darüber hinaus Haushalte mit minderjährigen Kindern und einem maximal zu versteuernden Jahreseinkommen von 90.000 Euro beim Wohneigentumserwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden. Voraussetzung ist, dass das erworbene Wohneigentum saniert und selbst zu Wohnzwecken genutzt wird. Mit dem Programm klimafreundlicher Neubau wird der Neubau sowie der Ersterwerb neu errichteter klimafreundlicher und energieeffizienter Wohn- und Nichtwohngebäude gefördert. Und seit dem 1. Oktober 2024 wird ebenso mit dem Förderprogramm klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment der Neubau sowie der Ersterwerb neu errichteter klimafreundlicher und energieeffizienter Wohn- und Nichtwohngebäude im niedrigen bis mittleren Preissegment gefördert. Und auch im sozialen Wohnungsbau wird übrigens selbstgenutztes Wohneigentum gefördert, insbesondere für Familien mit Kindern.
Anna, haben Sie eine Nachfrage?
Ja.
Dann jetzt.
Sofort. 42% haben Sie gesagt, Wohnungseigentumsquote, rund 42% Wohnungseigentumsquote in Deutschland. Ich habe mir so ein paar andere Länder rausgesucht. Rumänien 95,6%, also fast jeder. Ungarn 90%, Polen 87, Norwegen 79, Spanien 75, Italien 75, Belgien 71, Niederlande 69. Also die liegen alle deutlich drüber, deutlich über uns angeblich so reichen Deutschen. Haben diese Länder, die jetzt ja nicht so alle so reich sind, deutlich höhere Wohnungseigentumsquoten. Was machen denn die anderen Länder anders, möglicherweise richtiger als wir in Deutschland?
Ich glaube, Herr Brandner, Sie wissen ganz genau, dass diese Länder teilweise eine ganz andere Tradition und eine ganz andere Systematik auf ihren Wohnungsmärkten haben. Wir haben einfach in Deutschland traditionell viele Menschen, die gerne auch zur Miete wohnen. Und wir haben viele Menschen, die sehr gerne Wohneigentum erwerben möchten. Und ich glaube, es ist Aufgabe von Politik, sowohl die Mieterinnen und Mieter, sich um die zu kümmern, um deren Wünsche, deren Bedürfnisse, ich sage mal Stichwort Mietrecht, sag mal Stichwort Mietpreisbremse, diese ganzen Themen. Und ich glaube, es ist richtig, denjenigen, die sagen, und das ist ja eine hochpersönliche Entscheidung, hat ja auch was mit finanziellem Risiko zu tun, ich gehe rein, ich erwerbe eine Immobilie, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung. Und genau das in diesem Gleichklang tut diese Bundesregierung. Und das haben auch schon die Bundesregierung davor getan.
Herr Brandner, zweite Nachfrage.
Ja, aber trotzdem versuchen Sie ja die Wohnungseigentumsquote zu erhöhen. Ja, scheint es ja so schlimm gar nicht zu sein, wenn man eine höhere Wohneigentumsquote hat. Jetzt hatten wir die Frage, woran liegt es? Wir haben ja dieses Gebäudeenergiegesetz, auch als Heizungshammergesetz bekannt, was hier Deutschland ins Chaos gerissen hat. Und der Habeck hat ja am Ende dann eingeräumt, ja, eigentlich wäre das nur ein Test gewesen, um zu gucken, wie weit die Gesellschaft bereit ist zu gehen in Sachen Klimaschutz. Welche Auswirkungen hatte denn diese Verunsicherung, die dieses Gebäudeenergiegesetz, dieses Heizungsgesetz in Deutschland ausgelöst hat? Welche Einflüsse hatte das möglicherweise darauf, dass Menschen gesagt haben, nee, eine eigene Wohnung schaffe ich mir gar nicht an, sodass also die Wohneigentumsquote darunter leidet.
Herr Kollege Brandner, der Punkt ist, dass es genau so Kollegen gibt im Deutschen Bundestag wie Sie, die diese Angst gezielt schüren, obwohl sie wissen, dass dieses Gesetz, was dieser Deutsche Bundestag verabschiedet hat, lange nicht der Entwurf war, der zum Heizungshammer-Schlagzeile geführt hat. Und ich sage Ihnen auch, wir haben gerade noch über die kommunale Wärmeplanung diskutiert. Das GEG, das neue GEG, Gebäudeenergiegesetz und die kommunale Wärmeplanung gehören zusammen. Sie sind eng verzahnt. Und es ist richtig, wenn wir, und zumindest die Mehrheit in diesem Haus der Meinung ist, wir wollen weiterhin die Klimaziele, zu denen Deutschland sich ja verpflichtet hat, auch erreichen. Und ich sage Ihnen auch, es hat perspektivisch auch was mit dem Geldbeutel der Menschen zu tun, weil natürlich am Ende der Umstieg auf erneuerbare Energien auch positiv im Geldbeutel spürbar ist.
Danke. Herr Daltrup, bitte.
Nachfrage dazu, Herr Staatssekretär. Sind Sie mit mir der Meinung, dass die Frage der Eigentumsquote, die man meiner Meinung nach ziemlich unideologisch eigentlich betrachten sollte, nicht auch vor allen Dingen etwas damit zu tun haben, ob die Menschen sich in ihrem Zuhause, in ihrer Wohnung sich fühlen? Und wir haben in der Bundesrepublik Deutschland einen im Vergleich jedenfalls zu anderen europäischen Ländern relativ guten Mieterinnen- und Mieterschutz. Die geringste Eigentumsquote in der Bundesrepublik Deutschland hat übrigens die Schweiz. Ist die Schweiz sozusagen deswegen ein irgendwie armutsgefährdetes Land, weil sie eine geringere Eigentumsquote hat als alle anderen Länder? Oder wie ist das eigentlich vor dem Hintergrund der ja doch im Grunde genommen mit einem diffamierenden Subson gemeinte Frage von Herrn Brandner? Er braucht keine Hilfe. Sie brauchen Erkenntnis, mein Lieber.
Moment. Das ist ja jetzt so, dass es eine Frage gibt und darauf antwortet der Staatssekretär, dem ich das Wort gebe.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube, ich habe das ja gerade auch schon angesprochen. Die Frage, wie Menschen wohnen möchten, ist hoch individuell. Es gibt nun mal Menschen, die träumen, und der Trend ist ungebrochen, die träumen vom Eigentum, vom Erwerb eines Eigenheims oder Eigentums, ist egal, aber davon träumen Sie. Und ich glaube, gute Politik muss sich darum kümmern. Aber wir dürfen dieses Thema nicht überhöhen, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die wohnen gerne in Deutschland zur Miete. Ja, die lieben es, dass sie relativ unkompliziert von A nach B ziehen können. Die sehen aber auch, dass es gerade natürlich an vielen Stellen auch zu schwierigen Verwerfungen kommt, gerade auf dem Mietermarkt, gerade in den Ballungsräumen unseres Landes. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns um beide Gruppen der Bevölkerung kümmern. Denjenigen, die sagen, ich träume davon, anbieten, Dinge, die dabei helfen, diesen Traum zu erfüllen. Auf der anderen Seite die schützen und die stützen, die auch zur Miete wohnen, damit es auch auf diesem Markt weiterhin fair zugeht.
Vielen Dank. Jetzt der Abgeordnete Lukczak mit einer Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Staatssekretär, dass man das nicht gegeneinander ausspielen sollte. Wenn Menschen die Entscheidung persönlich treffen, ich möchte zur Miete wohnen, ist das völlig in Ordnung, müssen wir auch schützen. Wir haben ein gutes sozial ausgestaffeltes Mietrecht in Deutschland, das ist gut. Trotzdem sind die Umfragen sehr eindeutig. 80% der Menschen wollen in die eigenen vier Wände, die träumen vom Eigenheim. Deswegen ist es unsere politische Aufgabe, jedenfalls sagen wir das als Union, mehr Menschen diesen Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. So, und deswegen meine ganz konkrete Frage. Es gibt ja Programme der Bundesregierung, um mehr Wohneigentum für Familien zu schaffen, das WEF-Programm. Da haben wir gerade einen Bericht dazu gehört, dass es seit dem Start dieses Programms, seit dem 1. Juni 2023, 5.496 Zusagen gab für Förderung. Also seit dem 1. Juni 2023 bis zum 31. Oktober, das sind 17 Monate, wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe, sind das 323 Zusagen pro Monat, und zwar deutschlandweit. Und da will ich Sie mal fragen, sind Sie zufrieden mit diesem Punkt? Ich finde das absolut unbefriedigend, weil nämlich die Förderkonditionen, das ist der entscheidende Punkt, so gestaffelt sind, dass viele Menschen das Programm überhaupt gar nicht nutzen können, weil sie es nicht erfüllen können. Deswegen werden Sie das verändern. Sind Sie zufrieden mit diesem Programm?
Also zufrieden mit dem Programm bin ich dann, wenn die vom Deutschen Bundestag bereitgestellten Mittel auch abfließen. Und natürlich ist es so, und das wissen Sie auch ganz genau, dass die Rahmenbedingungen im Moment, die Unsicherheit, die Diskussionen, die Frage, wie geht es weiter, die teilweise wirtschaftlichen Verwerfungen und auch die Angst, die auch gezielt geschürt wird, natürlich diesen Schritt für viele gerade nicht sehr attraktiv macht. Weil es ist schon eine Entscheidung, eine große finanzielle Entscheidung, sich in eine Immobilie zu verlieben und sie dann zu kaufen oder neu zu bauen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir den Menschen Sicherheit geben. Wir müssen ihnen auch das Gefühl geben, dass sie dieses Risiko auch eingehen können. Dann werden sie auch sehen, wird auch dieses Programm noch weiter anziehen. Ich glaube trotzdem, dass das Programm, was ja gezielt die Familien mit Kindern in den Blick nimmt, um sie über die Schwelle zu hieven, dass es ein sehr, sehr gutes Programm ist. Und Sie wissen auch, dass ja auch in den anderen Programmen Wohneigentumserwerb möglich ist. Also das ist ja nicht nur das eine Programm, was wir haben. Das ist halt hier speziell zugeschnitten.
Herr Kiesling.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Eine Frage. Sie hatten vorher in der Antwort das KNN-Programm erwähnt, was zum Anfang Oktober zum Laufen begonnen hat. Da sind die Anforderungen relativ hoch. Klar, Sie sagen jetzt, wir sind auf KfW 55, aber da gibt es ja mehrere Punkte, die das etwas erschweren, wie die Lebenszyklusbetrachtung, wie die Flächenbegrenzung, die Baukostenbegrenzung. Ist es richtig, dass bis jetzt erst 17 Abrufe, Anträge gestellt worden sind und können Sie mit dieser Zahl zufrieden sein? Oder ist dieses niedrige Niveau das, was Sie sich erwartet haben von dem Programm?
Natürlich bin ich, Herr Abgeordneter, mit diesen Zahlen noch nicht zufrieden. Die liegen übrigens etwas höher, aber immer noch nicht ausreichend. Ich will trotzdem noch mal sehr klar sagen, wir haben das erste Mal ein Förderprogramm konzipiert, was sowohl die Kosten in den Blick nimmt, zweitens eine Wohnflächenbegrenzung enthält, kluge Lebenszyklusbetrachtung, und dieses Programm wird ja auch noch ergänzt im nächsten Jahr um eine Bonusstufe, wenn Sie eher 40 machen wollen. Und dieses Programm ist durchaus komplex insofern, als dass man damit erstmal umgehen muss. Wir haben dieses Programm gestartet ohne große Werbung vorab, ohne Vorbereitung. Wir sehen aber sehr klar im Bereich der Bauszene, Immobilienszene, dass sich sehr intensiv mit diesem Programm beschäftigt wird, weil es auch sind ja 2 Milliarden Euro in dem Programm dann auch drin. Und an der Stelle werden Sie sehen, dass auch die Antragszahlen Stück für Stück nach oben gehen. Was wir aber auch machen, was wir übrigens bei allen Programmen gemacht haben, auch bei dem vorhin genannten WEF, wir gucken uns natürlich an und reden natürlich auch mit der Szene, die sich damit beschäftigt, und gucken, ob wir gegebenenfalls Stellschrauben nachdrehen müssen.
Dann sind wir bei der Frage Nummer 9 des Abgeordneten Rover. Hier geht es um die Zwischenunterbringung der Bundesstiftung Bauakademie aufgrund des Auslaufens des Mietvertrages Ende Januar 2025.
Sehr geehrter Herr Kollege Rover, vielen Dank für diese Frage. Ich antworte wie folgt. Die Bundesregierung hat Maßnahmen eingeleitet, um zeitnah eine sachgerechte Lösung für die Zwischenunterbringung der Bundesstiftung Bauakademie sicherzustellen, da der Mietvertrag zu Ende Januar 2025 ausläuft. Hierfür wurden Abstimmungen und Gespräche mit relevanten Stellen, hier dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, eingeleitet. Es handelt sich im Einzelnen um die folgenden wesentlichen Schritte. Im Dezember 2023 wurde durch die Bundesstiftung Bauakademie die Bedarfsplanung mit dem Bundesministerium abgestimmt. Im Januar 2024 wurde die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit dem Erkundungsverfahren einschließlich der Prüfung eines Mietangebots der Kreditanstalt für Wiederaufbau beauftragt. Im Februar 2024 fanden Verhandlungen der Bedarfsplanung der Bundesstiftung Bauakademie für die Zwischenunterbringung statt. Ebenfalls im Februar 2024 gab es seitens der BIMA eine allgemeine Mieteinschätzung der Berliner Büroflächen. Im März 2024 erfolgte seitens des Bundesministeriums für Finanzen die Bedarfsbilligung unter Berücksichtigung der Homeoffice-Quote mit einer Nutzfläche von 270 Quadratmetern. Im Juni 2024 hat das Bauministerium die Bedarfsplanung der Bundesstiftung Bauakademie erneut geprüft und den BIMA-Vorschlag zur Vorgehensweise der ersten Marktsondierung bestätigt. Im August wurde durch BMWSB und BIMA die Prüfung von Alternativen auf der Grundlage der Bedarfsbilligung des BMF geprüft. Im Oktober 2024 fand die BMWSB-interne Prüfung statt. Alternative Szenarien sind derzeit nicht vorgesehen, da wir zuversichtlich sind, die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung jetzt auch zeitnah abschließen zu können.
Herr Rober, haben Sie eine Nachfrage?
Ja,
Bitte.
Nachfragen, Frau Präsidentin, und vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die dritte Nachfrage hat jetzt sozusagen das bewirkt, dass Sie das ausgeführt haben. Vielen herzlichen Dank. Damit sieht man ja auch die Tätigkeit. Worum es mir aber noch mal mit meiner Nachfrage geht, wann werden wir das denn jetzt klären? Denn das Monatsende rückt auch immer näher. Jetzt haben Sie keine Mehrheit mehr im Parlament. Sie werden keinen beschlossenen Haushalt hinbekommen. Sie haben aber jetzt einen sozialdemokratischen Finanzminister, der zufälligerweise auch jetzt im Plenum sitzt, natürlich nicht zuhört, weil er andere wichtige Dinge auf dem Telefon studiert. Aber in der Sache könnten Sie das ja jetzt relativ schnell klären für die Bundesstiftung Bauakademie.
Kollege Rover, Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht den Bundesfinanzminister hinhole und das vor Ihren Augen miteinander kläre. Aber ich habe das ja sehr deutlich gesagt. Wir werden das klären miteinander. Es gibt dort gewisse Dissense zwischen beiden Ministerien auf Arbeitsebene, was die Frage der Anrechenbarkeit von Fläche geht, Stichwort befristete Beschäftigte. Wir werden das miteinander tun. Wir wissen, die Zeit drängt. Es gibt ein Ende des laufenden Mietvertrages. Aber nochmal, wir sind da in guten Gesprächen und ich gehe davon aus, dass der neue Bundesfinanzminister gerne bereit ist, damit zu helfen.
Zweite Nachfrage.
Ganz kurze Nachfrage, aber einen konkreten Termin trauen Sie sich nicht zu benennen.
Sie wissen, wann der Mietvertrag ausläuft. Und wenn der Mietvertrag ausläuft, dann brauchen wir eine Lösung. So, und dann können Sie rückrechnen, wann wir zu einer Einigung kommen müssen. Wir sind auf dem guten Weg.
Herr Giesling.
Ja, vielen Dank. Sie haben den Bedarf angesprochen für die Bauakademie. Auf welcher Basis ist denn dieser Bedarf ermittelt worden? Und welche Aufgabenstellung erfüllt denn die Bauakademie in Zukunft gegenüber zur Bundesstiftung Baukultur?
Lieber Kollege Kiesling, es gibt ganz viele Regularien, wie Bedarfe von Bundesbehörden oder solchen Stiftungen sozusagen berechnet werden. Da wirklich jetzt, da reichen auch die Sekunden nicht, um das auszuführen. Das ist auf Arbeitsebene miteinander gesprochen worden. Wie immer gibt es dann auch Dissense zwischen Stiftung und Ministerium oder zwischen Ministerium und Ministerium, weil zum Beispiel die Frage der Anrechenbarkeit von befristeten Stellen eben sehr unterschiedlich gesehen wird. Das klären wir aber intern, das werden wir auch intern klären. Sie wissen, dass wir gerade, was die beiden Stiftungen angeht, sehr klar gemacht haben, wo die Unterschiede liegen. Sie wissen, dass wir mit der Bundesstiftung Baukultur, die ja schon seit Jahren sehr aktiv, sehr erfolgreich, sind ja alles Stiftungen, die hier der Deutsche Bundestag eingerichtet hat, auch arbeitet, die sehr viel jedes Jahr den Baukulturbericht auch vorlegt, die sich sehr stark mit diesem Thema auch beschäftigen. Wir haben jetzt die Bauakademie als neue Stiftung, die auf der einen Seite natürlich das Projekt verfolgt, die Wiedererrichtung. Kollege Rober ist ja im Stiftungsrat der Schinkelschen Bauakademie und auf der anderen Seite natürlich sich auch als Transformationsinstrument versteht, um auch Wissen diffundieren zu lassen, was vorhanden ist in die Szene, also eine sehr praxisnahe Stiftung auch, die versucht, auch moderne und neue Techniken mitzuentwickeln, breit zu diskutieren. Sie macht auch die Geschäftsstelle für uns.
Danke.
Beim seriellen Bauen zum Beispiel.
Vielen Dank. Ich beende die Fragestunde und rufe